Worum es dabei ging, worum es dabei übrigens auch hinterher noch immer weiter ging, ist ja kein großes Rätsel. Auf der Klimakonferenz in Kyoto, das ist ja nun schon einige Jährchen her, haben sich die Staaten darauf geeinigt, dass es sowas geben soll wie ein gemeinsames Projekt zur Reduktion von CO2-Ausstößen in die Atmosphäre. So haben sie Klimarettung für sich definiert. Wissenschaftler würden sagen, operationalisiert. Sie haben aus einer allgemeinen guten Absicht haben sie eine konkrete Form gegeben und diese konkrete Form heißt CO2-Emissionsreduktion. Und das merkt man auch noch an dem Zitat von der Merkel, diese Schrittfolge, wir müssen die Menschheit schützen, das Klima ist in Gefahr, deswegen haben wir uns auf CO2-Abgassenkung geeinigt und in diesem Projekt sind wir in Europa das große Vorbild. Und damit, und das könnte einem schon mal auffallen, ist einfach ein neues Thema auf dem Tisch. Da kommen schlicht und einfach die vielbeschworenen Fidschi-Insulaner einfach nicht mehr vor, sondern jetzt geht es um die Frage, ja, was kann denn welche Nation in dieser gemeinsam vereinbarten Sachlage eigentlich gegeneinander durchsetzen? Um diesen Themawechsel will ich im Folgenden noch ein bisschen was ausführen. Mal als These vorweg. Man soll es die Sache so sehen, so stellt es ja die Merkel auch dar, wenn, nehmen wir jetzt mal die Fidschis als Beispiel, gut, dass es sie gibt, wenn auf den Fidschis immer mehr bebaubare Flächen im Meer versinken, dann müssen wir uns um die Reduktion von CO2 kümmern. Dieses Wenn-Dann ist meine Behauptung, ist der Sache nach ein einziger Schwindel, aber in seiner politischen Bedeutung überhaupt nicht zu überschätzen. Und deswegen will ich erstens was zum Schwindel sagen und zweitens zu der politischen Bedeutung. Erstmal zum Schwindel. Naja. Die staatliche Auftragslage kommt daher als naturwissenschaftlich begründeter Sachzwang. Und diesen naturwissenschaftlich begründeten Sachzwang, den kennt inzwischen jeder, den lernen Sie, glaube ich, heutzutage auch schon in der Schule. Wenn immer mehr CO2-Emissionen in die Atmosphäre rausgepustet werden, steigt die Durchschnittstemperatur des Globus an. Wenn diese Durchschnittstemperatur der Luft ansteigt, schmelzen Gletscher und Polkappen und so weiter und es steigt der Meeresspiegel, Temperaturzonen ändern sich, Stürme nehmen zu und so weiter, Dürreflächen werden größer und so weiter und so fort. In diese Frage will ich mich überhaupt nicht einmischen, da kennen die Experten sich aus und die sind halt der Auffassung, dass es diesen Zusammenhang gibt, also gehen wir mal davon aus, dass es ihn gibt. Es ist nur so, die Experten können viel rauskriegen. Sie werden ja auch extra mit Forschungsaufträgen versorgt, um all diese Zusammenhänge minutiös zu untersuchen. Aber der Zusammenhang für sich ist überhaupt nicht der Grund, warum die Staaten auf einer Klimakonferenz beschließen, dass sie sagen, die Senkung dieses Ausstoßes wäre jetzt ihr Haupt- und vor allen Dingen ihr Hauptziel. Es ist nämlich insofern merkwürdig, als es ja nicht nur so ist, dass für die verschiedenen nationalen Gemeinwesen die Klimaveränderung sehr Unterschiedliches und Gegensätzliches bedeutet. Das habe ich ja am Anfang schon erläutert. Es ist ja auch und ist auch durch Kyoto und erst recht nicht durch Paris überhaupt nicht relativiert. Vollkommen ihnen überlassen, ob sie sich über diese Wirkung, um solche Wirkung kümmern, inwieweit sie das wollen in welcher Weise sie das tun und schon gleich nicht, ob sie das überhaupt können. In solchen Fragen, wie wird mit den tatsächlichen, jetzt schon lange laufenden, praktischen Folgen dieses Klimawandels umgegangen? Hat es in Kyoto, von Kyoto bis Paris, überhaupt gar keine Verhandlungen, auch keine Absprachen gegeben? Die mögen am Rande der Konferenz ein Thema gewesen sein, aber sie sind nicht der Gegenstand der Vereinbarung. Da streiten sich die Staaten nicht drüber und da vereinbaren sie auch nichts. Und es wird schon so sein, dass über diesen Wandel des Klimas jeder Menge Leute die Lebensgrundlagen abhanden kommen. Und noch eine ganz andere Frage wäre, übrigens, die will ich hier mal ausklammern, ob man deswegen schon behaupten könnte, der Klimawandel sei dafür der Grund. Aber diese Frage will ich hier mal beiseite lassen. Das ist so. Aber vereinbart worden ist was anderes, nämlich nicht, wir kümmern uns um diese Wirkungen, beseitigen Schäden, das machen die einen, die anderen lassen es, die Dritten können das gar nicht. Die Vierten freuen sich vielleicht sogar auf die eine oder andere Wirkung. Da mögen sie sich auch ja sogar mit ihren Maßnahmen wechselseitig in die Quere kommen. Aber das war für sie überhaupt kein Grund, sich über den Umgang mit globalen Wirkungen ihrer Konkurrenz zu verständigen. Verhandelt hat man eben über diese seltsame Größe Treibhausgasemissionen und hat sich darauf geeinigt, deren Absenkung zum gemeinsamen Projekt zu erklären. Und dazu muss man jetzt zwei Sachen sagen. Erstmal negativ. Im Grunde habe ich es am Anfang schon in der Einleitung erwähnt. Wenn man dieses Ziel sich mal nimmt und die tatsächlichen Konsequenzen nimmt, muss man sagen, tut sich ein ziemlicher Haufen Merkwürdigkeiten auf. Die Gleichung CO2-Reduktion gleich Klimarettung erklärt ein Drittel, das sagen Experten, das ist keine Aussage von mir, erklärt ein Drittel der einschlägigen Emissionen von vornherein gar nicht als Gegenstand der staatlichen Betreuung. Das interessiert sich schlicht und einfach nicht. Als Ausgangspunkt der Absenkung, da kommen wir der Sache schon näher, als Ausgangspunkt der Absenkung ist der gegebene Stand der Emissionen von Treibhausgasen durch die verschiedenen Staaten definiert. Wer schon ein riesiger Industriestandort ist, der mit seiner ganzen nationalen Produktion die Atmosphäre verseucht, hat diese Quantität Ausstoß zum Ausgangspunkt für die relative Absenkung, umgekehrt. Der gegebene Stand der Ruinierung der Atmosphäre als Lebensmittel ist quasi die Verhandlungsbasis, auf der die Nationen überhaupt antreten, um sich auf eine Senkung zu einigen. Und das hat ja auch seinen guten Grund, weil jeder weiß, dass das nicht einfach irgendwelche Emissionen sind, sondern dass das Emissionen von wichtigen Industriezweigen sind, die ja nicht von heute auf morgen bloß deswegen abgestellt werden sollen, weil die Leute nicht mehr schnaufen können. Und das Dritte, das kann man ja dann auch nachlesen, sind die eigenartigen Formen der Verrechnung, die da alle noch vereinbart worden sind, wer wem welche Emissionsrechte abkaufen darf, welche Bäume gegen welche Emissionen gegenrechnen darf und so weiter. Und am Ende, trotz und oder wegen all dieser Maßnahmen, werden alle Klimaziele unaufhaltsam verfehlt, aber das Projekt als solches gilt unverdrossen als Erfolg. Ich ziehe mal ein Zitat vor. Mit dem Klimaschutzplan 2050 hat Deutschland seine mittel- und langfristige Strategie festgelegt. Der nächste Schritt ist, diese Strategie mit konkreten Maßnahmen auszuführen. Ich will hier ganz offen sprechen, das ist auch in Deutschland nicht einfach. Es geht auf der einen Seite um die Erfüllung dessen, was wir uns vorgenommen haben. Es geht aber auf der anderen Seite auch um soziale Fragen und Arbeitsplätze, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Frage der Reduktion der Kohle. Ich mache da mal einen Punkt, die zweite Hälfte des Zitats, ich teile das jetzt mal auf. Das ist nämlich die automatisch zweite Übersetzung. Das mit der Verhandlung über das Projekt. Wir einigen uns jetzt auf Werte von Emissionsreduktion von CO2. Gleichzeitig immer die Rede davon war, wie das passieren soll, nämlich durch die Umstellung, wesentlich durch die Umstellung der nationalen Energieproduktion. Während und schon gleich ab der Beschlussfassung werden diese beiden Sachen ganz einfach und schlicht identisch gesetzt. Welche Wende, darauf spielt die Nadel mit dem Hinweis auf die Kohle in Deutschland an, welche Wende in dieser Abteilung nationaler Produktion nötig sei, gefordert sei, zulässig sei oder sein solle, worauf sich die Nationen in dieser Frage einigen, worauf sie sich festlegen lassen, dass das quasi dieses Diskussionsthema identisch war mit dem Diskussionsthema darüber, auf welche Werte einigt man sich und mit welchen Geschwindigkeiten. Das war überhaupt in dem Sinne gar kein großes Rätsel, sondern das war von vornherein der Verhandlungsgegenstand. Und das legt die Vermutung nahe, und ich meine, das kann man auch zeigen, dass diese Ineinsetzung auch von vornherein der eigentliche Gegenstand der Verhandlung gewesen ist und auch die ganze Absicht, mit der diese Vereinbarungen ins Leben gerufen worden sind und mit Leben erfüllt worden sind. Klar, das ist eine sehr verquere Geschichte. Vielleicht kann man das an dem Zitat von der Marke sich nochmal klar machen. Deutschland macht einen Klimaschutzplan. Ein Klimaschutzplan, wo Ziele, Methoden der Absenkung der Emissionen festgelegt werden. Jetzt geht es um die Umsetzung dieses Plans. Man sagt sie als erstes, das ist nicht einfach, weil es geht um Fragen der nationalen Energieversorgung. Diese Identifikation ist einfach der Sache nach gegeben. Darum geht es, das ist tatsächlich das Projekt. Und diese nationale Energieversorgung umzustellen, zu verändern, so dass diese Werte gesenkt werden, ist eine komplizierte Angelegenheit. Das wirft die Frage auf, ist das wirklich das Verhältnis? Ist es wirklich das Verhältnis? Es geht um die Erfüllung der von Klimazielen, deswegen brauchen wir eine Energiewende. Und die Energiewende ist ganz schwierig, weil dann kommen Probleme mit Arbeitsplätzen, soziale Fragen, Wirtschaftlichkeit und so weiter und so fort. Wenn man sich die Realität der Klimaverhandlungen anschaut und auch die Streitigkeiten, die die Staaten im Gefolge dessen und die ganze Zeit gegeneinander austragen, dann merkt man, das kann nicht die Wahrheit sein. Ja, die haben einen Bedarf, offenbar, sich in dieser Frage der Emissionsreduktion zu einigen. Aber die haben diesen Bedarf nicht wegen des Klimas, sondern wegen der Abteilung nationaler Industrie, die diese Emissionen produziert. In Wahrheit, und das meine ich jetzt nicht irgendwie versteckt oder so, sondern in der Sache nach, in den tatsächlichen Verhandlungen reden sie ständig darüber, welchen Energiemix nimmt sich welche Nation vor, welche lässt sie sich von anderen vorschreiben, zu welche lässt sie sich berechtigen in den Zielen, die sie übernimmt bei den Vereinbarungen auf den Konferenzen. Warum die Nationen auf diesem Feld, auf dem Feld der nationalen Energiepolitik, Vereinbarungsbedarf haben? Das kann man eigentlich dem Zitat der von der Merkel in seiner ganzen verqueren Ausdrucksweise schon entnehmen. Also, nehmen wir mal die Logik so, wie sie sie sagt. Es geht um Klimaziele. Die Umsetzung von Klimazielen geht durch die Umstellung von Energieproduktionsmethoden. Und bei dieser Umstellung von Energieproduktionsmethoden geht es um Wirtschaftlichkeit, Bezahlbarkeit von Energie und um die Vermeidung von Konflikten in der Gesellschaft, die wir vernünftig lösen müssen. Das ist eigentlich schon wieder eine Gegenstandsverschiebung. Der Ausgangspunkt, ich erinnere nur noch mal dran, wir sind noch gar nicht so weit in unseren Zutaten, der Ausgangspunkt war immerhin eine Schicksalsfrage, an der das Überleben der Menschheit hängt. Jetzt bekommt man mitgeteilt, ja, das ist so eine Sache mit den Lebensgrundlagen der Menschen und der Schicksalsfrage. Wenn bei uns Arbeitsplätze gefährdet werden durch den Abbau der Kohle, wenn die Energieproduktion nicht mehr wirtschaftlich ist, wenn die Energie nicht mehr bezahlbar ist, dann müssen wir leider sagen, lassen sich die Klimaziele nach dieser Maßgabe nicht umsetzen. Zwei Sachen sind da ganz selbstverständlich unterstellt. Die einzigen, die überhaupt über die Mittel verfügen, Maßgebliches gegen die Verpestung der Atmosphäre zu tun, nämlich die großen Industrienationen, sind zugleich dieselben, die lauter gute Gründe dafür kennen, warum das unbedingt weitergehen muss. Ein interessantes Dilemma. Erst bekommt man mitgeteilt, es ist unbedingt und ganz dringlich, dass das abgestellt wird. Und dann wird gesagt, das geht aber eigentlich leider nicht, weil es gibt noch viel andere und wichtigere oder mindestens genauso wichtige ökonomische Zwecksetzungen, an denen sich das allemal zu relativieren hat. Und dann ist auch klar, dass die Frage, was da an Emissionsreduktion stattfindet oder auch nicht, sich eben an der Umsetzung dieser nationalen Ziele, die da jetzt hier in dem Zitat heißen, Arbeitsplatzsicherung, Wirtschaftlichkeit der Energieproduktion und bezahlbar soll sie dann für die Unternehmen, für die Energieverbrauchung wie für den Konsumenten auch noch sein. Und das ist die Art und Weise, wie die Merkel auf den eigentlichen Zweck der ganzen Chose zu sprechen kommt. Sie überführt mühelos und ohne große theoretische Anstrengung das hier angesprochene Ziel CO2-Reduktion in die weitergehende Zielsetzung. Dafür muss erstmal unsere Energiewende gelingen. Wir brauchen für unseren Industriestandort billige und reichliche Energie. Wir wollen die Abkehr von fossilen Brennstoffen, die muss aber so stattfinden, dass die gewinnbringenden Kapitalrechnungen mit den alten Energieformen möglichst wenig geschädigt werden. Dafür steht das Argument Arbeitsplätze. Ja, Abkehr von der Kohle schon, aber wenn das heißt, dass darüber ganz viel angelegtes Kapital kaputt geht, dann hat sich das daran zu relativieren. Dann geht eben der Schutz der Atmosphäre nur in dem Maße, wie das dazu passt. Denn eine Schädigung unserer Wirtschaftlichkeit insgesamt, der Wirtschaftlichkeit des nationalen Kapitalstandorts, diese Schädigung durch die Energiewende muss natürlich auf jeden Fall verhindert werden, weil die ist ja überhaupt, die bezweckt ja überhaupt das Gegenteil. Das ist einerseits so verlogen wie nur was. Argumentieren tut sie so, eigentlich geht es ums Klima, das geht aber schwierig wegen der wirtschaftlichen Bedingungen und Folgen. Und damit definiert sie dann mit der Welt eben dieses Dilemma hin. Entweder die Leute haben was, einen Arbeitsplatz und einen Lohn und ein Einkommen, dann müssen die Plantagen der Fidschis leider im Meer versinken. Oder man tut was für deren Überleben, dann müssen aber die deutschen Arbeiter auf Hartz IV. Das ist, wie gesagt, verlogen, weil es diese für Güterabwägung weder bei der Merkel noch sonst wo irgendwo gibt. Sie zitiert vielmehr die überragenden politischen und ökonomischen Zwecksetzungen ihres eigenen nationalen Standorts, um zu sagen, selbstverständlich geht es um den, selbstverständlich geht es darum, dass die Energieumstellung, die wir vorhaben, kostengünstig und rentabel ist. Und selbstverständlich ist die Definition von Energie, Klimazielen ein Mittel für dieses Verhältnis und nicht umgekehrt. Wenn man das mal nach der Seite dieses schönen Dilemmas nimmt, kann man ja mal sagen, es ist ja eine interessante Auskunft über die Produktionsweise, über die Merkel da politisch gebietet. Dort, wo der Reichtum produziert wird, auf den es in dieser Welt ankommt, ist die Vergiftung von Mensch und Natur eben nicht einfach nur zerstörerisch, sondern ein nützlicher, nämlich kostensparender Beitrag zum gewünschten Produktionsergebnis. Das sagt sie ja ganz offen. Und vom Standpunkt der Gewinnrechnung handelt es sich bei der CO2-Entsorgung in die Atmosphäre um ein zweckdienliches Verfahren, nämlich die Atmosphäre als kostenlose Müllhalde zu benutzen. Und deswegen vertragen es die Erfolgsmaßstäbe der nationalen Ökonomie auch nicht, wenn man der Energiewirtschaft zur Auflage macht, darauf zu achten, dass so besagte Lebensgrundlagen beim Verbrennen auch noch irgendwie beachtet werden. Das ist die eine Seite. Und die Folge, die Merkel aus dieser Tatsache zieht, ist vorwärtsweisend, ist nämlich die, als Industrienation, und die ist ja schließlich die einzige, die darüber entscheiden kann, dass da was getan werden muss, muss man sich Klimarettung leisten können. Man muss sich das leisten können, eine Energiewende so hinzukriegen, dass sie nicht einfach kostet, sondern dem Standort insgesamt im Ergebnis was bringt. Und wenn das passiert, dann passt auch die Energiewende zur Reduktion von CO2. Und damit ist man eigentlich schon ziemlich nah bei dem wirklichen Verhältnis der beiden Sachen zueinander. Es scheint so zu sein, und das ist ja auch keine große Entdeckung, dass alle maßgeblichen Industrienationen tatsächlich ihre Energieproduktion umwälzen wollen, beziehungsweise das schon längst tun, Es gibt den politökonomischen Zweck, wegzukommen von den sogenannten fossilen Rohstoffen und darin enthaltenen Abhängigkeiten von der Natur und von anderen Staaten, von Ölstaaten, von Transitstaaten. Und hin zu Methoden der Energieproduktion, die auf kapitalistischer Technologie basieren. Und diese Wende weg von diesen Abhängigkeiten, die man als Mangel und Schranke für die eigene Freiheit in der Kalkulation mit Energie als einen nationalen Kostenfaktor und Beitrag zum Wachstum berechnet hat, diese Wende hinzukriegen, kostet. Also lohnt sie sich nur, erstmal ganz billig gedacht, wenn das alle machen. Wenn der Aufwand, den die nationale Produktion, der nationale Wirtschaftsstandort zu treiben hat, politisch beschlossen zu treiben hat, damit diese Wende gelingt, wenn die nicht einen Schaden für das Oberziel des Ganzen, Wachstum, sein soll, dann muss ein Weg gefunden werden, dass nicht nur die eigene nationale Volkswirtschaft diese Kosten hat, sondern möglichst die anderen auch. Es gibt ein gemeinsames Interesse der Staaten an CO2, an der Vereinbarung über CO2-Reduktion, aber dieses Interesse kommt aus einer ganz anderen Ecke als dem Klima. Die kommt aus der Ecke zu sagen, das ist doch ein Projekt, das wir alle wollen. Alle ist da auch eine sehr beschönigende Fassung von, die wollen es gegeneinander. Es gibt ein Projekt, was wir alle wollen, nämlich diese Umstellung. Und damit die gelingt, müssen wir uns wechselseitig darauf festlegen, dass alle das auch tun. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens wegen der Kosten und zweitens, da komme ich später noch drauf, darüber dann auch die Technologie, die man dafür braucht, zur Geschäftsgelegenheit auf fremden Märkten wird.